Unser Vater in dem Himmel, wir möchten dich auch jetzt bitten, dass du mit deinem Geist unter uns bist. Öffne du uns das Verständnis, dass wir das, was wir hören werden von der Inge, auch verstehen. Nicht nur verstehen, sondern dass wir in einer vor uns liegenden Woche damit auch etwas anfangen können, dass wir gestärkt werden, dass unser Glaube wächst und unser Vertrauen zu dir wächst. Segne du uns und sie in der Verkündigung. Lass uns mit Freuden zuhören, denn es geht um unser Leben in der Ewigkeit. Nun müssen wir hier auf dieser Erde, solange du uns das Leben schenkst, mit diesem Leben auch klarkommen. Und da möchten wir dich bitten, dass du uns leitest, dass wir uns auf dich verlassen. Segne du uns darin um deiner Güte willen. Amen.
Ich möchte euch heute früh alle recht herzlich begrüßen. Ich kann euch nur sagen, ich bin sehr gerne hier. Und ich glaube, ihr wisst auch, worüber ich heute sprechen wollte oder will. Welches Wort kam in den drei Strophen, die wir gesungen haben, immer wieder vor?
Freude.
Genau. Das ist mein Thema heute. Freude. Mich hat eine Schwester aus der Gemeinde mal gebeten, eine Predigt über die Freude zu machen. Und ich habe es versucht. Und ich hoffe, wie der Hubert gebetet hat, wir können in dieser Woche etwas davon mitnehmen. Wir wissen ja einen ganz berühmten Text des Paulus, der ja, wenn Freude angesprochen wird, immer wieder erwähnt wird. Der steht im Philipperbrief. Das ist sowieso die Epistel, die uns viel über Freude sagt, aber nicht nur darüber. Also Philipper Kapitel 3, Vers 1 soll unser Ausgangstext sein. Philipper Kapitel 3, Vers 1. Übrigens, meine Brüder, und ich möchte hier auch Schwestern sagen, freut euch in dem Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Freut euch in dem Herrn. Die Frage nach der Freude, worüber man sich freut, darüber gibt es so viele Antworten wie Menschen auf der Erde. Wenn ich euch jetzt fragen würde, worüber freut ihr euch am meisten? Ich glaube, ich bekäme so viele Antworten wie hier sitzen. Worüber freuen wir uns am meisten? Freude ist ja schon zu einem Markt geworden. Hast du Geld, dann kannst du dir alles leisten, worüber du dich freuen kannst. Und für uns Otto-Normalverbraucher heißt es, spiel im Lotto, löse Preis ausschreiben, gewinne Reisen, dann hast du Freude. Oh, danke schön. Du hast was gehört, ne?
Das ist ein Service.
Und dann wird auch von uns versprochen, da hast du ewig was davon, wenn ich natürlich einen Sack voll Geld habe, aber wir wissen ja, dass dann die Sorgen erst richtig anfangen. Aber dieses ewig etwas davon haben, ist doch die Sehnsucht von uns Menschen, oder nicht? Freude für immer, das war doch etwas, was eigentlich Gott angedacht hat, wenn ich mir so den Garten Eden anschaue, geistig gesehen. Freude auf immer. Aber, wie heißt es so schön, und das sagt auch unser Dichter Fürst Goethe, unsere Freude hält nicht lange. Er sagt, o Augenblick, verweile doch, du bist so schön, oder? Dann gibt es das etwas volkstümlichere Lied. So ein Tag, so wunderschön wie heute, das wird ja ewig und immer gesungen. Der sollte nie vergehen. Aber dieses göttliche Geschenk der Freude hat sich Satan auch auf die Fahne geschrieben. Er sagt, wenn nicht immer, dann aber kurz und kräftig, oder? Wohlfühlen um jeden Preis, Partys, Events, Feiern, Musik bis hin zu Feiergottesdiensten und Feiergemeinden. Es gibt keinen Bereich, den er sich nicht ausgesehen hat und abdeckt. bis hin zur Vergnügungsindustrie und bis zur Freizeitindustrie. Die Menschen heute sind nicht mehr in der Lage, die knappe Zeit, die wir ja nur noch haben, Freizeit haben wir ja nicht mehr viel, diese Zeit auszukosten. Was machen wir, wenn der Fernseher kaputt ist? 3 Stunden. Was fangen wir mit der Zeit an? Oder? Wir haben keine Ahnung mehr, was wir tun können. Und dann kommt im Sommer noch das Grillen hinzu und wenn möglichst feucht fröhlich. Und gestattet mir den Hinweis, in jedem Kaufhaus dröhnt selbst in den WCs die Musik. Selbst da ist man nicht mehr alleine. Satan will, dass wir nicht mehr zum Atmen kommen. Und der Prophet Jeremia sagt uns in Kapitel 2, Vers 13 etwas, woraus wir unsere Freuden schöpfen. Jeremia Kapitel 2, Vers 13. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, ich möchte hier sagen, die Quelle der lebendigen Freuden, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Auch unsere Freuden und Sehnsucht danach sind nur rissige Zisternen. Unseren Durst, der ja da ist und uns immer wieder einholt, der wie ein Hauch verschwindet und nichts bleibt, den löschen wir immer wieder mit falschem Wasser. Unser Ausgangstext in Philipper 3, Vers 1, ich möchte ihn nochmal lesen, da steht nämlich ein Wort drin, das eigentlich zur Freude doch gar nicht so richtig passt. Philipper 3, Vers 1, übrigens, meine Brüder und Schwestern, freut euch im Herrn, euch immer dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich, denn es bedeutet für euch, dass ihr fest werdet. Hat Freude etwas mit Festwerden zu tun? Wie ist es euch ergangen, alle, die mal verliebt, verlobt, verheiratet waren? Hat die Freude an eurem Partner euch nicht festgemacht? Wir haben weder nach rechts noch nach links geschaut. Das hat uns überhaupt nicht interessiert. Kann Freude festmachen? Ich glaube, der Paulus hat hier schon recht. Paulus möchte seinen Brüdern und Schwestern also immer wieder zurufen, freut euch in dem Herrn, in diesem Anker. Alles andere ist eine löchrige Zisterne, die ewige Quelle der Freude. Sein Leben, das Leben des Paulus, trotz all der Kämpfe und Leiden, die er durchzumachen hatte, war allein auf die Freude im Herrn gegründet. In Vers 8 sagt er hier in diesem Kapitel, ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Was hat Paulus denn alles eingebüßt? Wir können ja mal in Korinther Kapitel 11 die Latte seiner Leiden durchlesen, zu Hause, da steht eine ganze Menge. Paulus war ein junger Mann, er war Pharisäer, er gehörte zur obersten Kaste im jüdischen Volke, gelehrt zu den Füßen Gamaliels, er war reich, dadurch, dass er Zeltmacher war, die Römer gebrauchten viel davon. Alles eingebüßt und wodurch? Durch diesen schrecklichen Schlag vor Damaskus. Was muss das ihm in die Glieder gefahren sein, dem gegenüberzustehen, den er verfolgte? Und dann wurde der alles für ihn. Sind wir schon so weit? Ist Jesus meine höchste Freude? Die wirkliche Freude, die wir hier ergreifen können, ist aber auch von Satan mit Nägeln gepflastert. Wahre Freude im Herrn, na, das ist doch langweilig. Die meinen immer, wir würden den ganzen Tag Halleluja singen. Dabei geht es uns gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt an dich denke, was du am Mittwoch vor dir hast, vielleicht erlebst du wahre Freude im Herrn. Der Feind sät, wie wir in Matthäus 13 erfahren können, zwischen den Weizen das Unkraut. Und das Unkraut wächst und wächst und wächst, wird es nicht höher als der Weizen, sodass wir den manchmal gar nicht erkennen können. Der Feind sät Unkraut, auch in unser Leben. Aber das war von Gott nicht angedacht. Wenn wir in den 1. Mose 1 hineingehen, 1. Mose 1, Vers 28, Gott hatte gerade den Menschen geschaffen, bildschön, ohne Sünde. Und er hatte sein Gegenüber täglich vor Augen. Und er schenkt dem Menschen etwas. In 1. Mose 1, Vers 28 übergibt er ihm seine Schöpfung. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über die Tiere, die auf der Erde sind. Und in Kapitel 2, Vers 15 beschreibt er das Deutliche und sagt: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bewahren und zu bebauen. Haben wir da irgendetwas missverstanden? Wir haben ihn weder bewahrt, bebaut haben wir ihn, zugebaut, zugepflastert. Ich kann euch sagen, ich war vor 8 Tagen in Dubai. Sowas kann man sich nicht vorstellen. Nur Superlative, menschliche Superlative, die nachher im Nachhinein betrachtet nicht mal schön sind. Ich war auf dem höchsten Turm der Welt, im teuersten Hotel der Welt, allerdings nur um ein Getränk einzunehmen, ist immer das Höchste, das Breiteste, das Teuerste. Ja, ein bisschen 1001 Nacht durfte ich auch erleben. Wirklich etwas Schönes. Aber ein Erdbeben und nichts mehr ist davon da. Haben wir nicht statt der Vögel und der Tiere Menschen beherrscht mittlerweile? Sieht es nicht so aus, dass das unsere höchste Freude geworden ist? Was hören wir? Mord und Totschlag, Katastrophen überall. Und in Amerika sollen alltäglich 100 Totschläge, Morde im Fernsehen zu sehen sein. Und womit wachsen unsere Kinder auf? Mit PCs, mit Button und Links. 2009, als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich einen kleinen Artikel in der Zeitung gelesen. Da haben 2 6-jährige Jungen, und das ist durch die Polizei bestätigt, leere Computerhäuser auf die Straße gestellt, die waren beklebt mit dem Schild radioaktiv. Die Polizei wurde benachrichtigt, die Umgebung wurde abgesperrt, die Leute über Megafon und Rundfunk sogar unterrichtet, die Häuser nicht zu verlassen. Und dann gingen die 2 nach einer Weile wieder zurück und haben sich das beguckt, was sie da angestellt haben. 6-Jährige, sind das noch Kinder? Ist das nicht grauenvoll? Aber wissen diese Kinder oder wissen wir noch, wie der Rotdorn blüht? Oder der Jasmin? Wissen wir noch, welcher Vogel da im Frühjahr singt und wie er aussieht und wie er heißt? Die Freuden, die uns Gott geschenkt hat, wissen wir das noch? Für uns stellt sich hier die Frage und hier jetzt schon: Freude, die Gott uns schenken will, die kann ich hier auf der Erde schon erleben. Zwar nur bruchstückhaft, aber Menschen, die das erlebt haben, die werden das nie vergessen. Wenn Gott etwas möchte, dann ist es Freude für seine Kinder. Gott hat zwar kaum Grund, sich über uns zu freuen. Wenn ich da kurz in den Jesaja gehe, Jesaja Kapitel 42, Jesaja Kapitel 42, Vers 25, da muss er hier sagen: Und er hat es, damit ist das Volk gemeint, ringsrum versenkt, aber es kommt nicht zur Erkenntnis. Und er hat es in Brand gesteckt, aber es nimmt es sich nicht zu Herzen. Sind wir anders? Gott muss uns manchmal den Stuhl anstecken, aber Wir werden es auch nicht merken. Aber nach diesen Texten kommt ein Aber. Und zwar geht es weiter in Kapitel 43. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir, und durch Ströme, so werden sie dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld und Kusch und Seba an deiner Stelle. Obwohl ich nicht mal merke, dass mein Stuhl brennt. Du bist mein. Aber ich habe mich gefragt, will ich das eigentlich? Sein Sein, ist das meine größte Freude? Ich möchte von der Schönheit der Natur, die uns ja nur noch in Resten überliefert wird und geschenkt wird, auf Menschen überlenken, die wirklich die größte Freude erlebt haben, so wie wir Menschen sie heute überhaupt empfinden und empfinden können. Das Volk Israel im Großen und Ganzen gehörte sicher nicht immer dazu, nur Einzelne. Wenn ich jetzt an den Josef denke, 17 ist von uns hier keiner mehr, ne? Mit 17 Jahren von seinen Brüdern gehasst, auch noch ob seines bunten Gewandes, auch ein bisschen Schuld trägt der Vater daran, nicht wahr? Ihn so rauszuputzen, gehasst bis auf den Tod, der dann in einen Verkauf umgewandelt wurde, Jahre im Gefängnis, weil er treu geblieben ist. Wie lange hat Gott vor ihm die Freude verborgen? Und dann war er der zweite Mann in Ägypten, und in Mose wird gesagt, Gott hat Josef zum Gott über Pharao gesetzt. Richtig verstanden natürlich. David in seinen Liedern und in seinem Lobpreis, aber eigentlich sind die Psalmen meist alles Klagepsalme von David, die sich dann wieder, wenn Gott ihn erlöst hat, in Jubel auflösen. Aber ich denke an den Psalm 119, ich werde ihn nicht lesen, er hat 176 Verse, zwei daraus. Es steht nicht mehr dabei, ob es ein Psalm von David ist, aber zwei aus dem Psalm 119, die uns wieder zur Freude zurückführen, und zwar der Vers 142 und 143. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Angst und Bedrängnis haben mich erreicht, deine Gebote aber sind meine Lust. Haben wir schon mal die Gebote Gottes als Lust empfunden? Der David sagt es, sie sind meine Lust. Große Freude, die der Herr ihnen im Herzen bereitet hat. Jetzt möchte ich zu einer Person gehen, die steht im Neuen Testament, und zwar in Matthäus Kapitel 28. Matthäus Kapitel 28, die Verse 5 bis 10. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt meinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch her nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell hin von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen zu den Jüngern und verkündigten es. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warf sich vor ihm nieder. Da spricht er zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa, dort werden sie mich sehen. Furcht und große Freude parallel gleichzeitig in einem Menschen. Die Frau, die das hier miterlebt hat oder erlebt hat, sie stand am Rande der Gesellschaft. Sie gehörte mal zu den Guten. Sie war ja die Schwester von Lazarus und Martha. Sie wurde in jungen Jahren verführt von einem Pharisäer, so schreibt Schwester Weid, und gehörte nun zu der Gesellschaft, die die Guten besudelte. Die Gerechten wollten mit ihr nichts mehr zu tun haben. Von ihr sagt aber Jesus, als sie ihm die Füße salbte, dieses Geschehen an mir wird mit dem Evangelium verkündet bis zum Ende der Welt zu ihrem Gedächtnis. War das ein Mensch, der die größte Freude erlebt hat? Sie war die Erste, die den Auferstandenen gesehen hat. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was in Maria Magdalena vor sich ging. Diese Frau, ganz unten, erlebte die größte Freude. Bis ans Ende der Welt wird von ihr berichtet. Und jetzt möchte ich von einem Menschen erzählen. Und in dem Bibeltext kommt Freude überhaupt nicht vor. Aber es ist die höchste Freude. Was mag der sterbende Schächer empfunden haben, als Jesus ihm sagte, du wirst mit mir im Paradiese sein? Die drei, die da am Kreuz, entschuldigt bitte, aber verrecken mussten, von denen hat einer sich zu ihm bekannt. Ob der noch viel von den Schmerzen empfunden hat, ich weiß es nicht. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Kann das größere Freude bedeuten? Gibt es überhaupt größere Freude als Freude im Herrn? Was wird dieser mit ihm Gekreuzigte eines Tages erleben, wenn Jesus ihm die Hand reicht und sagt, ich löse hiermit mein Versprechen ein? Gibt es größere Freude? Du wirst mit mir im Paradiese sein. Sein Leidensgenosse wird von ihm willkommen geheißen. Noch ein Mensch, dem Freude widerfahren ist, und zwar begegnen wir ihm in Lukas Kapitel 19. Lukas Kapitel 19, Vers 5, 9 und 10. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und blickte auf ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herab, denn heute muss ich in deinem Hause bleiben. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist deinem Hause Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dieser kleine Mann, dieser Zachäus, er musste auf einen Baum steigen, um den sehen zu können, nach dem er sich sehnte. Und Jesus sagt zu ihm, steig eilends herab, ich muss heute zu dir kommen. Was hatte dieser Mann nicht alles auf dem Kerbholz? Wenn er freiwillig sagt, den ich betrogen habe, dem gebe ich vierfach das Geld zurück. Und die Hälfte von dem, was ich dann noch habe, gebe ich den Armen. Und dann blieb immer noch genug übrig. Heute ist deinem Hause Heil widerfahren. Ich glaube, wir müssen auch mal geistig auf einen Baum steigen, damit wir Jesus sehen können. Das Unkraut um uns herum ist mittlerweile so groß geworden und wir merken es gar nicht. Wir meinen immer, wir laufen noch in schönen Pflanzen rum. Wir steigen auf einen Baum, dann werden wir Jesus wieder sehen. Ich glaube, dann erfahren wir auch wirklich wieder große Freude. Aber was das Schönste war, was ich bei der Vorbereitung der Predigt gefunden habe, dass Jesus auf dieser Erde höchste Freude empfunden hat. Können wir uns Jesus vorstellen, wenn er sich freut? Oder war der immer nur ernst? Der Freudenmeister, wie es in einem Lied heißt. Und er befreute sich ganz besonders dann, wenn er Satan ein Schäfchen aus den Fängen reißen konnte. Schlagt mit mir in Lukas Kapitel 10 auf, die Verse 19 bis 21. Lukas Kapitel 10, 19 bis 21. ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Jesus jubelte im Geist. Ich werde ihn eines Tages fragen: Heiland, wie sah da dein Gesicht aus? Das möchte ich zu gerne sehen. Der Freudenmeister ist doch der Einzige, der uns wahre Freude schenken kann. Und er freute sich auch. Und ich glaube, seine Jünger haben das gesehen. Und das war für mich eigentlich der wichtigste Text, damit wir wissen, von wem die echte Freude kommt. Seine Freude möchte er in uns hineinlegen, wie er in Johannes 15 sagt: Meine Freude gebe ich euch, ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was die Freude in uns bewirkt. Der Paulus sagt, sie soll euch festmachen. Und jetzt gibt es einen Text im Alten Testament in dem Propheten Nehemia. Nehemia, ihr wisst ja, das war der, der aus Babylon gekommen ist und geholfen hat, die Stadt wieder aufzubauen. In Nehemia Kapitel 8 und dort ab Vers 9 Mitte. Da sagt er hier: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen: Geht hin, esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteil, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig und ihr seid bitte nicht bekümmert. Denn die Freude des Herrn ist euer Schutz, sagt hier die Elberfelder. Kann mich Freude im Herrn schützen? Wenn ich ihn nur habe, gibt es auch ein Lied bei uns im Gesangbuch. Nochmal, wenn ich einen im Herzen trage, sehe ich keinen anderen mehr. Wir haben das sicher alle mal erlebt, auf menschlichem Gebiet. Aber wenn ich ihn im Herzen trage, und das ist gerade das, was Satan nicht will, er streut ständig Sand ins Getriebe. Seine Freude soll uns keinen Schutz bieten. Und wir haben heute ganz kurz mal diesen Text gestreift hier bei uns in der Lektionsgruppe, dass die Jünger zu Emmaus sagten: Brannte nicht unser Herz? Haben die nicht ein Glück empfunden, als dieser Unbekannte ihnen die Schrift auslegte, bis sie nachher wussten, wer es war? Wer kann uns die Schrift auslegen, wenn nicht er? In dieser Freude und in diesem Warten auf das Versprechen, auf den Heiligen Geist, haben die Jünger die ganze Welt bewegt. Und ich möchte jetzt noch etwas fragen: Was war denn das Internet der Jünger? War das nicht der Hirtenstab, den sie hatten, und das Wort Gottes? Damit haben sie die ganze damalige Welt erfüllt und bereist. Und eine wöchentliche Oase der Freude ist der Sabbat. Und den will man dir wahrscheinlich streitig machen. Und ich möchte, wenn ihr mir die Zeit noch gebt, aus Jesaja 58 etwas über diesen Sabbat lesen. Ihr kennt den Text alle, aber er wird immer wieder wichtiger. Jesaja Kapitel 58, die Verse 13 und 14. Das ist die Oase, an der wir wieder Ruhe finden und uns auf die Freuden zurückbesinnen, die uns Jesus schenken möchte. Hier heißt es ab Vers 13: Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben, und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig, und wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge machst. Es geht jetzt hier nicht nur um den Beruf, sondern auch um unsere Gänge. Deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Und ich werde dich einherfahren lassen über die Höhe der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat es geredet. Haben wir wirklich schon die Lust am Sabbat echt empfunden? Vielleicht so punktuell mal. Auch das ist etwas, was Satan nicht möchte. Und das wird eines Tages auch unser Prüfstein sein, wie fest wir an diesem Tag hängen, an ihm kleben. Denn er ist gesegnet, der einzige Tag in der Woche, der gesegnet ist. Und es ist so sehr schwer, Kindern und auch Jugendlichen die Freude an dem Sabbat zu vermitteln. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, wenn ihr Kinder in den Sabbat hineinführen wollt. Ist nicht so einfach, ne? Für die meisten ist es der langweiligste Tag. Aber ich kann mich nur immer erinnern, wie es uns ergangen ist. Ich weiß nicht, Hubert, ob du das auch so empfunden hast. Also für uns fing es freitagsabends wirklich an, schön zu werden, für uns Kinder. Weil dann waren alle für uns da. Wir hatten 4 Erwachsene um uns herum und 2 Kinder. Es gab nicht viel nach dem Krieg. Aber das war der einzige Abend, an dem wir die Schnitte aufgeklappt essen durften. Wir aßen ja damals noch Fleisch, da war dann Rauchfleisch drauf, auf beiden Seiten. Da haben wir uns drauf gefreut. Wir durften freitagsabends schon die Kleider anziehen, die wir sabbats im Gottesdienst anhatten. Sie haben also versucht, uns den Sabbat schön zu machen, dass wir in der ganzen Woche schon eine Freude darauf hatten. Und was das Wichtigste war, mein Vater war den ganzen Sabbat um uns herum. Den haben wir in der Woche aufgrund seines Berufes kaum gesehen. In der Kindersabbatschule, nachmittags auch wieder in der Kindersabbatschule, dann nachher die Jugendstunde und am Sonntagmorgen 2 Stunden Kinderstunde, wo wir für die Gemeindefeste alles eingeübt haben. Das war für uns schon ein Höhepunkt, der sich nachher aber wandeln musste. Es durfte nämlich nicht immer die aufgeklappte Schnitte sein am Freitagabend. Da musste dann nachher schon was anderes dazukommen. Aber sie haben uns wenigstens immer wieder in den Sabbat mit Spannung hineingerufen. Und Gott schenkt uns auch als Erwachsene immer wieder die Spannung, damit wir über die Höhen der Erde schweben können. Wir alle möchten noch einmal etwas ganz Großes erleben. Die Welt verspricht uns das ja immer. Der höchste Turm, das teuerste Hotel, das ist ja, was wir alles erleben müssen. Das größte Event, da wird drauf gespart, unbezahlten Urlaub genommen und dann ist es weg wie eine Seifenblase. Und wir machen große Vorbereitungen. Machen wir die Vorbereitungen auch für das größte Erlebnis, das unsere Generation, so hoffe ich, erleben kann? Da brauchen wir größere Vorbereitungen. Nicht, weil wir dann Wasserspiele sehen, sondern weil wir dann standhaft bleiben müssen. Und dazu will der liebe Gott uns die Kraft schenken, dass wir von Woche zu Woche bei all unseren Mühen und Ärger und Sorgen immer wieder in diese wöchentliche Quelle hineinblicken und auch daraus schöpfen können. Wir können das größte Erlebnis haben. Und deshalb möchte ich Gott von ganzem Herzen bitten, dass er uns dann bei diesem Sabbat hilft, die Treue zu halten. Wenn unsere Gnadenzeit vorbei ist, dann sind die Tankstellen zu. Wir können nirgendwo mehr auftanken, wenn wir das nicht vorher in unseren Vorbereitungen gemacht haben. Dann ergeht das Gericht an den Lebenden, schreibt Schwester Weid. Wenn das Sonntagsgesetz rauskommt, dann geht das Gericht auf die Lebenden über. Und wir wissen nicht, an welcher Stelle wir dann dran sind. Gott möchte uns die größte Freude schenken und auch den größten Schutz. Denn Freude, haben wir im Wort Gottes gelesen, ist Schutz. Und ich hoffe, dass wir hier auf der Erde schon neben allen anderen Dingen, die uns bedrücken und die uns Kummer machen, seine Freude immer wieder durchblitzen sehen. Denn er hat sie uns versprochen und wir dürfen ihn beim Wort nehmen. Paulus hat gesagt, ich werde nicht müde, euch immer wieder zu schreiben, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Amen.